Ein Jesuit und ein evangelischer Pfarrer diskutieren über die Vorzüge ihrer Bekenntnisse. Nach einiger Zeit sagt der Jesuit: Ach, lassen wir doch diesen ganzen unnützen Streit. Schließlich arbeiten wir beide doch für denselben Herrn. Sie auf ihre Art und ich auf die seine. Ihr Lieben, in der diesjährigen Gebetswoche ging es darum, die Einheit der Glaubenden leben zu lernen. Natürlich ist diese Einheit etwas, was nur Gott uns schenken kann. Wir können sie nicht aus uns selbst heraus herstellen. Aber ich denke, wir müssen uns eingestehen, dass wir dieses Geschenk der Einheit oft vernachlässigt haben. Wir haben sie nicht in unseren Alltag einbezogen. Wir haben lieber auf unser Recht gepocht, statt den anderen mit seiner Unterschiedlichkeit anzunehmen. Wir wollten selbst groß rauskommen, statt Gott die Ehre zu geben, indem wir in Liebe zusammenhalten. Wir haben nicht nach seiner Art gelebt, denn wir haben vergessen, dass wir alle Gottes geliebte Kinder sind, egal zu welcher Gemeinde wir gehören. Wir haben nicht nach seiner Art gelebt, denn wir haben übersehen, dass wir alle begnadigte Sünder sind, egal wie gut oder schlecht unser Leben verläuft. Darum möchte ich zum Abschluss dieser Gebetswoche noch einmal zusammentragen, was uns hilft, die Einheit im Glauben in Zukunft intensiver zu erfahren. Der Apostel Paulus hat dazu ein wunderbares Rezept. Wir hören auf Gottes Wort aus Epheser 4, die Verse 1 bis 7, und ich darf Sie bitten, dazu nochmal aufzustehen. Lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, mit dem Band des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns berufen hast, zu deiner Familie zu gehören. Danke für die Geschwister, die du uns zur Seite stellst. Und danke, dass du uns für Zeit und Ewigkeit miteinander verbunden hast. Hilf uns, die Einheit neu zu leben. So schenk uns jetzt offene Herzen und Ohren, wenn wir auf dein Wort hören, und stärke unseren Glauben an dich. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich hoffe, Sie haben gemerkt, die Einheit ist Jesus total wichtig, denn sie ist ein göttliches Prinzip. Nicht zufällig sprechen wir, wenn wir über unseren Glauben reden, von der Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind so sehr eins, dass obwohl sie drei Personen sind, doch nur ein Gott ist. Wie kann das gehen? Nun, ich stelle mir das so vor, dass Vater, Sohn und Geist in Liebe so eng miteinander verbunden sind, dass es einfach keinen Unterschied in ihrem Denken und Handeln gibt. Der Sohn hat bestimmt nie gefragt, warum musste eigentlich ausgerechnet ich auf die Erde heruntergehen und am Kreuz sterben? Und der Heilige Geist hat nicht gemeckert, warum habe ich eigentlich keinen Körper bekommen? Die Bibel erzählt vielmehr, dass der Sohn dem Vater alle Ehre mit seinem Leben gab. Und der Vater indes ruft: Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und Jesus sagt: Es ist gut, wenn ich weggehe, denn dann wird der Heilige Geist zu euch kommen. Er wird euch die ganze Wahrheit lehren. Ihr Lieben, schaut euch diese harmonische Beziehung an. Die Dreieinigkeit Gottes ist der Raum, wo Liebe und Miteinander perfekt funktionieren. Es gibt da keine Trennung, keine Missgunst und keine Lüge. Vater, Sohn und Geist sind wirklich eine vollkommene Einheit. Aber sie behalten sie nicht für sich. Jesus bittet nun darum, dass auch wir in diese wunderbare Gemeinschaft aufgenommen werden. Wir müssen nur unser Vertrauen auf Jesus setzen und dann gehören wir zur Familie Gottes. Der Vater im Himmel adoptiert uns dann und stellt uns in seine Gemeinschaft. Eine Gemeinde, von der Jesus sagt, ich will, dass sie alle eins sind wie wir. Sie sollen einander lieben und sich wertschätzen und segnen, wie wir es in der Dreieinigkeit tun. Das ist das Ziel Jesu auch für unsere Gemeinden. Einheit nach innen und außen. Und wir wollen uns nicht damit herausreden, dass das praktisch unmöglich ist. Von der ersten Gemeinde in Jerusalem wird gesagt, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Und das war so himmlisch, dass sie die Menschen anzog wie ein Magnet. Ja, es liegen große göttliche Verheißungen auf der Einheit. So sagt Jesus, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Darum lasst uns jetzt sehen, wie wir diese Einheit neu lernen können, indem wir auf die Epheser schauen. Sie lernen die Einheit zu leben zunächst als begnadigte Sünder. Paulus sagt hier, seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Angefangen mit 12 Jüngern von Johannes dem Täufer, hatte die Gemeinde in Ephesus sich über Aquila, Priscilla, Apollos und Timotheus weiterentwickelt. Paulus predigte 2 Jahre lang täglich in der Lehrhalle des Tyrannus. Das waren über 700 Predigten am Stück. Nirgendwo sonst hat sich Paulus so lange aufgehalten wie in Ephesus, und Gott tat viele Wunder in der Stadt. Jüdische Geisterbeschwörer wollten den Trick mit Jesus anwenden, doch sie erlebten ein Waterloo. Der Dämon sagte, ich kenne Jesus, ich weiß auch, wer Paulus ist, aber wer seid ihr? Und dann erlebten die Geisterbeschwörer eine enorme Abreibung. Aber das war der Startschuss zu einer großen Erweckung in Ephesus. Viele Menschen bekannten öffentlich ihre Schuld. Andere verbrannten ihre Zauberbücher, die ihnen heilig und teuer waren. Sie ließen sich als Sünder von Jesus begnadigen. Ja, Ephesus war einst ein schlimmes Pflaster. Als Paulus dort ankam, herrschte noch die Blutrache. Es gab viel Zorn und Wut und wenig Mitgefühl. Aber dann wandten sich die Epheser Jesus zu, der sie trotz ihrer Schuld annahm. Und sie erkannten, dass es die Gnade ist, die das Christentum von allem anderen unterscheidet. So schreibt Paulus, es ist tatsächlich reine Gnade, dass ihr gerettet seid. Ihr selbst könnt nichts dazu tun, als im Glauben anzunehmen, was Gott euch schenkt. Ich finde, dass das einer der schönsten Sätze der Bibel ist. Denn er fasst zusammen, wovon das Alte wie auch das Neue Testament erzählen. Gnade ist immer ein unverdientes Geschenk. Unser Gott lässt uns nicht das zukommen, was wir verdient haben. Da würden wir vielleicht besser abschneiden als die Leute in Ephesus. Aber gut würden wir vor Gott und seiner Gerechtigkeit trotzdem nicht dastehen. Doch statt uns nun im Gefängnis unserer Schuld verrotten zu lassen, begnadigt uns der Herr. Er hat Mitleid mit uns, er vergibt uns, denn er ist barmherzig und gnädig. Und er wünscht sich, dass wir anderen mit der gleichen Gnade begegnen, mit der er uns begegnet. Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Seid gnädig, wie euer Vater im Himmel gnädig ist. Es ist etwas Einzigartiges in einer Welt, die auf Rache sinnt, ein vergebender Mensch zu sein. Und du bist berufen, diese Gnade zu anderen zu bringen, auch zu deinen Geschwistern in der Gemeinde. Statt dich an den Unterschiedlichkeiten zu ärgern, darfst du dich am Anderssein deiner Geschwister erfreuen. Du sollst ehren, was zu ihren Besonderheiten gehört, denn sie ergänzen, was dir vielleicht gerade fehlt. Das ist nicht immer leicht. Denn jeder von uns hat von Zeit zu Zeit Probleme mit Personen um uns herum. Wir fühlen uns verletzt, wir ärgern uns über die Art, wie sie uns behandeln. Doch Paulus schreibt am Ende von Epheser 4, lasst trotzdem kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen in jeder Lage das rechte Wort habt, das ihnen weiterhilft. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Ich finde das sehr interessant. Ist es dir je in den Sinn gekommen, dass deine Abneigung gegen deine Geschwister den Heiligen Geist beleidigt? Und dass deine Unbarmherzigkeit gegenüber deinen Geschwistern den Heiligen Geist betrübt? Darum lerne wieder Gnade zu verschenken. Denn Jesus will, dass deine Mitmenschen auch in schwierigen Momenten spüren, dass du ein Kind der Gnade bist. Auch du bist ein begnadigter Sünder, der nicht alles richtig macht. Damit wir das nicht vergessen, hat die evangelische Christenheit schon sehr früh ein Zeichen an ihren Kirchen angebracht. Ganz oben auf die Kirchturmspitze setzt man einen Wetterhahn, der sich immer nach dem Wind dreht. Die Idee dazu stammt aus der Bibel. Die Evangelien berichten nämlich von Petrus, wie dieser dreimal hintereinander seine Meinung nach dem gängigen Wind statt nach Jesus ausrichtete. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, behauptet Petrus dreimal, dass er Jesus nicht kennt. Und wie Jesus es vorhergesagt hat, kräht nach dem dritten Verrat der Hahn. Darum vergiss das bitte nicht, dass auch du ein begnadigter Sünder bist. Zweitens, lernen wir die Einheit zu leben mit ganz viel Geduld. Paulus sagt, habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Ich finde, in der Gemeinde zu leben ist wunderschön. Aber trotzdem wird unsere Gemeinschaft nicht von Enttäuschungen bewahrt. Es gibt auch Tage, an denen wir verletzt werden und vielleicht sogar resignieren wollen. Spätestens dann brauchst du einen langen Atem. Und die Geduld schafft es, dass du nicht verzweifelst, sondern dem anderen immer wieder eine neue Chance gibst. Wie schlimm ist das, wenn Menschen sich diese Chance zu einem Neuanfang nicht mehr gewähren? Wenn es nur noch heißt, aus, Schluss und vorbei, wir trennen uns. Darum gib bitte deine Geschwister nicht so schnell auf, auch wenn sie dich mal verletzen. Gib deine Gemeinde nicht auf, auch wenn es manche Fehlentwicklungen gibt. Denk immer daran, wie Gott dich liebt. Er hat noch nie zu dir gesagt, also der Peter, der ist jetzt bei mir unten durch, mit dem rede ich kein Wort mehr bei all dem, was er falsch macht. Oder die Christine, die hat doch schon wieder Mist gebaut, aus der wird nie was. Das wird Gott nie zu dir sagen, denn er ist unendlich geduldig und von Herzen gütig. Erinnere dich nur mal an all die Versprechen, die du ihm gemacht hast. Herr, wenn du mich aus dieser Lage herausholst, werde ich nie wieder lügen. Du kannst auf mich zählen, Herr, dass ich mich immer zu dir bekennen werde. Gott hätte wirklich allen Grund, dich hängen zu lassen, aber er tut es trotzdem nicht, weil er Geduld mit dir hat. Egal was passiert, er meint es weiterhin gut mit dir und er hält immer an seiner Liebe zu dir fest. Daran erinnere dich bitte, wenn der Zorn in dir aufsteigen will. Sei geduldig mit deinen Geschwistern, mein es gut mit ihnen und gib jedem immer wieder eine neue Chance. Drittens, lernen wir die Einheit zu leben mit dem Band des Friedens. Paulus sagt, bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, mit dem Band des Friedens zu bewahren. In der Gemeinde leben wir auf so engem Raum, dass es sich nicht lohnt, um sich zu schlagen, und sei es auch nur mit Worten. Die Gefahr ist viel zu groß, dass wir uns selbst und andere verletzen. Darum ermutigt uns Paulus, das Band des Friedens gut festzuhalten. Und die Jahreslosung bittet uns, sucht Frieden und jagt ihm nach. Ich glaube, mit dieser Einstellung werden wir in Zukunft viel besser miteinander auskommen. Denn die Sachen, die sich zwischen uns schieben wollen, sind es doch meistens überhaupt nicht wert, dass wir darüber streiten. Oft werden da Dinge unnötig hochgeschaukelt und viele Konflikte rühren daher, dass aus einer Mücke ein Elefant gemacht wurde oder dass nicht genügend darüber gesprochen wurde. Darum ergreif ganz neu dieses Band des Friedens. Werde ein Friedensstifter, wie Jesus es verheißt, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Statt dich also über die neuen Lieder im Gottesdienst zu ärgern, weil du sie nicht mitsingen kannst, freu dich doch an den jungen Leuten, die sich für Jesus und diese Lieder begeistern können. Oder bete in dieser Zeit für die, die vor dir oder hinter dir sitzen, nutz sie einfach. Statt dich an der Kasse beim Edeka zu ärgern, dass der ganz vorne nicht genügend Geld dabei hat und sich jetzt alles unendlich herauszögert, geh doch hin und bezahle, was fehlt. Unser Dorf braucht Leute, die anderen zum Frieden verhelfen. Wie anders könnte unsere Welt aussehen, wenn wir wieder anfangen, anderen die Tür aufzuhalten, Rücksicht auf ältere Menschen zu nehmen Oder wenn wir uns einfach vornehmen, andere zu ermutigen. Denn wann hast du das letzte Mal jemandem Wert und Mut zugesprochen? Unser Dorf braucht Friedensstifter, um in Einheit miteinander zu leben. Viertens, lernen wir die Einheit, indem wir uns als ein Körper verstehen. Paulus sagt, ihr seid doch ein Leib, in euch lebt der eine Geist. Und an anderer Stelle erklärt er, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. So eng hat Jesus uns miteinander verbunden. Er hat einen Körper aus uns gemacht, bei dem ein Glied auf das andere angewiesen ist und mitfühlt. Und je mehr wir uns an diese Gemeinschaft hingeben, desto weiter wird unser Blick werden für das Wunder und für die Größe einer Gemeinde. Ich denke, sie ist wirklich ein Riese, manchmal allerdings durch uns selbst noch ein bisschen schläfrig. Bereits im 18. Jahrhundert zeigte Napoleon auf einer Karte auf China und sagte, dort liegt ein schlafender Riese. Wenn er aufwacht, dann wird er die Welt erschüttern. Und Napoleon sollte Recht behalten. China ist inzwischen erwacht. Wenn ich sonntags auf unsere Gemeinde schaue, dann denke ich oft das Gleiche. Wir sind ein schlafender Riese. Wenn jeder, der hierher kommt, die Einheit im Geist leben würde, was könnten wir dann alles in Eibelshausen bewegen? Bei einem Schulgottesdienst haben einige Kinder mal ein Theaterstück gespielt. Darin ging es um einen Streit in der Tischlerwerkstatt. Die Werkzeuge stritten, wer denn wohl der Beste von ihnen sei. Der Hobel tat sich hervor, aber die anderen waren es satt, immer glatt gebügelt zu werden. Der Hammer wollte sie anführen, aber wer bekommt schon gerne einen auf den Deckel? Das Schmirgelpapier war den meisten zu grob und den Sägen traute niemand so richtig über den Weg. Doch dann kam der Schreiner höchstpersönlich. Er nahm Hobel und Hammer, Säge und Schmirgelpapier und mit ihnen zusammen schuf er ein Meisterstück. Genau das hat Jesus mit uns allen hier vor. Trotz all unserer Ecken und Kanten will er uns alle zusammen gebrauchen, um etwas in dieser Welt zu bewegen. Er will, dass noch viele in unsere Gemeinschaft aufgenommen werden und dass jeder von dem Zusammenspiel von uns Mitgliedern der Gemeinschaft profitiert. Darum ist es so wichtig, dass du dich als Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft verstehst und dass du glaubst, dass wir ein Körper sind. Fünftens lernen wir die Einheit zu leben, indem wir uns auf das Ziel ausrichten. Paulus sagt, und ihr habt doch die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Wenn du zur Familie Gottes gehörst, dann darfst du dich darauf freuen, dass du einmal in den Himmel kommst. Und du darfst auch darauf hoffen, dass du im Himmel deine christlichen Freunde wiedersehen wirst. Die Christen in Thessaloniki waren untröstlich, als ihre Schwestern und Brüder starben, bevor Jesus wiederkam. Doch Paulus tröstet sie damit, dass er sagt, dass wir doch alle zusammen in den Himmel einziehen werden. In 1. Thessalonicher 4, da lesen wir, danach, also nach der Auferstehung der Toten, werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Zusammen. Für mich bedeutet das, dass es ein Wiedersehen geben wird. Wir werden vermutlich anders aussehen als heute. Ehe und Familie wird auch nicht mehr den Stellenwert haben wie früher. Aber wir werden unsere Lieben erkennen. Don Piper erzählt in seinem Buch 90 Minuten im Himmel genau von diesem Ereignis. Er starb bei einem Verkehrsunfall und wurde erst 90 Minuten später reanimiert. In diesen 90 Minuten kam er an die Himmelstür. Dort wurde er von seinen besten Freunden und seinen Eltern und seinen geistlichen Vorbildern mit einem Lied empfangen. Und er hat sie alle sofort erkannt, obwohl sie teilweise schon viele, viele Jahre vorher gestorben waren. Auch Jesus wurde nach seiner Auferstehung von mehr als 500 Leuten gesehen. Die meisten erkannten ihn allerdings nicht an seinem Aussehen, sondern an seiner Art, seiner Stimme und seinen Namen. Auch Mose und Elia waren klar zu identifizieren, als sie Jesus auf dem Berg der Verklärung erschienen. Petrus, Johannes und Jakobus wussten sofort, wer sie waren. Nun werden wir allerdings nicht nur unsere Lieben im Himmel wiedersehen, sondern auch noch viele andere werden dort sein, die wir dann erst richtig kennenlernen werden. Und ich stelle mir das total spannend vor, mit Petrus und Maria, Abraham, Sarah oder mit Adam und Eva mal zu reden. So wünsche ich dir, dass du dir bewusst machst, dass du mit allen aus deiner Gemeinde die Ewigkeit verbringen wirst, auch mit denen, die dir vielleicht heute überhaupt noch nicht liegen. Jesus waren alle diese Menschen so viel wert, dass er für sie starb. Durch ihn sind wir zu Brüdern und Schwestern geworden und das bleiben wir bis in alle Ewigkeit. Vergiss das bitte nicht. Sechstens lernen wir die Einheit im Glauben, wenn wir im Glauben an Jesus leben. Paulus sagt, ihr habt doch nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Das, was uns wirklich im tiefsten Kern als Christen eint, ist unser Glaube an Jesus. Wir sind uns sicher, dass Jesus unser Retter ist. Und wir vertrauen darauf, dass uns nichts von der Liebe unseres Erlösers trennen kann. Jesus ist unser gemeinsamer Herr. Er geht uns allen voran und wir folgen ihm. Er bestimmt unser Reden und Handeln. Er ist das Haupt und der König unserer Gemeinden. Warum streiten wir uns dann um so viele Nebensächlichkeiten? Es ist doch gar nicht wichtig, in welcher Kleidung wir unserem Herrn folgen. Es ist auch nebensächlich, ob die Orgel oder die Band die Lieder zu seiner Ehre begleitet. Wichtig ist, dass wir gemeinsam bei der Musik uns Jesus zuwenden und im Glauben seinen Segen empfangen. Warum schauen wir neidisch auf andere Gemeinden, die größer sind als wir oder schneller wachsen? Ist es nicht die Hauptsache, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden, egal wo? So ermutigt uns der Schreiber des Hebräerbriefes: Jesus, Jesus allein ist unser Hohepriester vor Gott. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron treten, auf dem die Gnade regiert. Dort werden wir immer, wenn wir Hilfe brauchen, Liebe und Erbarmen finden. Nach allem, was du heute Morgen gehört hast, empfindest du vielleicht diese Not, dass es Zeit ist, zu diesem Jesus zurückzukehren. Dann komm mutig zum Thron der Gnade. Vielleicht brauchst du Hilfe, weil du dich mit deinen Geschwistern verkracht hast. Warum trittst du dann nicht zuversichtlich vor den Thron der Gnade Gottes? Jesus wartet dort auf dich. Du gehörst doch zu ihm. Er ist dein Freund und Bruder und Gott ist dein Vater. Glaubst du wirklich, er würde sich nicht freuen, wenn du kommst und um Vergebung bittest? Meine Kinder jedenfalls kommen ziemlich oft zu mir gelaufen. Sie bitten mich um Geld, ohne rot zu werden. Sie benutzen meine Sachen, manchmal ohne mich zu fragen. Es kommt sogar vor, dass sie einfach in mein Büro platzen, ohne anzuklopfen. Ich bin davon nicht immer begeistert, aber ich liebe sie dafür, denn sie benehmen sich, wie es sich für eine Familie gehört. Sie beweisen mir, dass wir zusammengehören. Und genau das Gleiche erhofft sich Gott von uns. Darum komm mutig zum Thron der Gnade. Dort wirst du immer Hilfe, Liebe und Erbarmen finden. Auch Petrus hat das nach dem Hahnenschrei erlebt. Er fühlte sich elend, weil er Jesus und seine Brüder verraten hatte. Die Scham brannte in seinem Herzen. Aber Petrus sah mit Tränen in den Augen auf Jesus. Und vom Thron der Gnade floss neue Zuversicht in sein Leben. Petrus erinnerte sich in diesem Augenblick an das, was Jesus ihm vor seinem Verrat gesagt hatte. Jesus versprach ihm: Petrus, ich werde für dich beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Komm zu mir zurück und mach deinen Brüdern Mut. Wenn du also selbst schwach geworden bist, dann kannst du durch Gottes Gnade in Zukunft andere stärken. Wenn du selbst gelitten hast, dann kannst du anderen Trost zusprechen. Wenn du deine Grenzen erkannt hast, dann kannst du anderen sagen, dass es mit Gott weitergeht, trotz allem. Und wenn du die Gnade erfahren hast, dann kannst du anderen versichern, Gott zieht keinen Schlussstrich. Gott macht mit dir weiter. Darum siebtens und letztens, wir lernen die Einheit zu leben, indem wir zum Opfer bereit sind. Paulus sagt, jeder und jede von uns hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Ephesus war damals die Hochburg des Artemiskultes. Der Tempel der Diana galt als eines der sieben Weltwunder der Antike. Die Nachbildung dieses Tempels galt als Glücksbringer. Wer da nicht mitmachte, hatte Nachteile und Druck auszuhalten. Auch das erste Heiligtum des Kaiserkultes, das Augusteum, hatte seinen Platz in Ephesus gefunden. Der Kaiserkult prägte das Leben der Stadt und wurde vor allen Dingen durch den hohen Priester Asiens verkörpert. Es war total schwer, in dieser großen Metropole den Glauben zu leben. Die meisten der 250.000 Menschen liebten das Geld und waren vergnügungssüchtig. Sie verehrten den Kaiser oder die Diana, aber doch nicht Jesus. Und trotzdem war eine pulsierende Gemeinde für Jesus in Ephesus entstanden. Nach der Zerstörung Jerusalems war sie sogar zum neuen Zentrum des Christentums in aller Welt aufgestiegen. Und warum? Weil die Christen in Ephesus durchhielten und zum Opfer bereit waren. Die Liebe, die wir von Gott empfangen haben, die dient nicht nur unserem Heil. Wir sollen sie an andere weitergeben. Wir tragen Verantwortung dafür, dass wir mit unseren Begabungen anderen weiterhelfen und dass die Gemeinde weiter wächst. Ja, Jesus erwartet von uns, dass wir die Gaben, Talente und Gelegenheiten, die er uns gibt, benutzen, um anderen etwas Gutes zu tun, auch wenn es uns manches Opfer kostet. Wir sind als Gemeinde beauftragt, unseren Mitmenschen zu helfen, denn eine Gemeinde ist nur Gemeinde, wenn sie auch für andere da ist. Ich finde, es muss auffallen, wenn es uns als Gemeinde in Eibelshausen nicht mehr gäbe. Unsere Mitbürger müssten uns vermissen und sich nach unserer Nächstenliebe sehnen. Dabei geht es um ganz einfache Dinge im Alltag. Jesus sagt, dass selbst das nicht unbelohnt bleibt, wenn wir jemandem ein Glas kaltes Wasser reichen. So bin ich mir sicher, dass der Segen, den du empfangen wirst, bedeutend größer sein wird als alles, was du an Zeit und Kraft investieren wirst. Pastor Gordon MacDonald kam mit einem Busfahrer in seiner Gemeinde ins Gespräch. Der klagte: Gordon, du hast es gut. Du reist durch die ganze Welt und erzählst überall von Jesus. Ich fahre jeden Tag nur den Bus die Straße rauf und runter. Da kam dem Pastor eine Idee. Er sagte: Wenn du morgen aufstehst und den Bus abholst, dann erklär ihn doch einfach für die nächsten Stunden zu einem Tempel des Herrn. Und wer immer diesen Bus betritt, der soll etwas von der Liebe Jesu spüren. Glaubst du, dass du das schaffst? Der Busfahrer wollte es mal versuchen. Als der Pastor ein paar Tage später mit dem Bus fuhr, fragte er den Fahrer leise, ob er heute einen Bus oder einen Tempel fahre. Strahlend schaute der Fahrer ihn an. Ich fahre einen Tempel. Und Jesus ist in diesem Tempel, und ich will jede Person, die diesen Bus betritt, lieben wie er. Am nächsten Sonntag sprachen der Busfahrer und Gordon wieder miteinander. Er sagte: Weißt du, dieses Tempelding hat mein Leben total verändert. Neulich stieg ein Fahrgast in meinen Bus und wurde richtig ärgerlich auf mich. Ich ließ ihn nicht an der roten Ampel aussteigen, sondern fuhr bis zur nächsten Haltestelle wie vorgeschrieben. Und ich wünschte ihm auch noch einen guten Tag, obwohl er mich schimpfte. Einer der anderen Fahrgäste fragte mich: Wie kannst du nett zu dem sein, wenn er dich so schlecht behandelt? Aber ich sagte: Ach, das ist überhaupt nicht schwer, wenn du einen Tempel fährst und keinen Bus. Nun, wo auch immer du diese Woche hingehst, mach doch einen Tempel daraus. Ermutige deine Mitmenschen, diene ihnen und geh geduldig mit ihnen um. Ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob du glaubst, dass du nur zu einer frommen Gruppe gehörst oder ob du glaubst, dass du mit von Gott geheiligten Geschwistern in einem Tempel sitzt und dort lebst. Vergiss nicht, dass auch du ein begnadigter Sünder bist. Halte die Herrlichkeit als Ziel deines Lebens vor Augen und sei zum Opfer bereit. An dieser Liebe wird die Welt erkennen, dass du ein Jünger von Jesus bist. Und zusammen mit deinen Geschwistern wirst du die Welt verändern, denn ihr seid eins mit Jesus. Amen.